Zeit der Zauberer. Das große Jahrzehnt der Philosophie. 1919 bis 1929. Von Wolfram Eilenberger. Das Jahr 1919 markierte für die Deutschen eine Zeitenwende. Nach dem Untergang der Monarchie galt es, auf den Trümmern des Weltkrieges eine neue Gesellschaftsordnung zu errichten. Doch nicht nur die Politik, auch die Philosophie war nach der Katastrophe des Krieges reformbedürftig. Also machten sich vier Philosophen auf, die Welt des Geistes neu auszuloten. Dabei ging es ziemlich turbulent zu. Ernst Cassirer und Martin Heidegger stritten über das Wesen des Menschen. Walter Benjamin verliebte sich in eine Kommunistin und Ludwig Wittgenstein verschenkte all sein Geld. Unsere Blinks zu Zeit der Zauberer beschreiben, wie diese vier Ausnahmephilosophen das Denken ihrer Zeit auf den Kopf stellten. Du lernst ihre unterschiedlichen Lebensentwürfe kennen und erfährst, inwiefern ihre Gedanken uns heute noch helfen können, die großen Fragen des Lebens zu beantworten. Blink Nummer 1. Das Davoser Streitgespräch zwischen Heidegger und Cassirer stand stellvertretend für die gesellschaftlichen Konflikte der 1920er Jahre. Die 1920er Jahre waren ein Zeitalter der Extreme. Nachts lockte die Lebenslust mit wilden Exzessen in Kellerkneipen und Jazzclubs, tagsüber überrollte eine technische Innovation die nächste. Kino, Rundfunk, Automobile und Zeppeline veränderten das Lebensgefühl von Grund auf. In Deutschland ächzte die Wirtschaft unter Reparationszahlungen und Krisenerscheinungen. Vielerorts herrschte Armut und soziales Elend. Auch politisch ging es in der jungen Weimarer Republik turbulent zu. In erbitterten Auseinandersetzungen und handfesten Straßenschlachten kämpften Kommunisten, Faschisten, Sozialdemokraten und Konservative um die Macht. Die Menschen schwankten zwischen euphorischem Fortschrittsglauben und verzweifelter Perspektivlosigkeit. Keiner wusste so recht, was die Zukunft bringen würde. Den triumphalen Einzug des Menschen ins Zeitalter der Moderne oder den Untergang des Abendlandes. Inmitten dieser Ungewissheit ereignete sich eine legendäre Zusammenkunft zweier Giganten des Geistes. Am 26. März 1929 hatte sich im Festsaal des Davoser Edelhotels Belvedere alles versammelt, was in der zeitgenössischen Philosophie Rang und Namen hatte. Gespannt fieberten die Anwesenden einem öffentlichen Streitgespräch entgegen, das Geschichte schreiben sollte. Die beiden Kontrahenten Martin Heidegger und Ernst Cassirer hätten unterschiedlicher kaum sein können. Cassirer war bereits vornehm ergraut und trug einen Frack. Er hatte sich als Professor an der Universität Hamburg einen Namen gemacht und repräsentierte ein weltoffenes Bildungsbürgertum. In der anderen Ecke des philosophischen Rings sein Herausforderer Martin Heidegger. Er kam aus dem Schwarzwald, lehrte seit kurzem in Freiburg und galt als der junge Wilde der Philosophie. Sonnengebräunt und sportlich hatte er schon am Vorabend für Irritationen gesorgt, als er zum Dinner in Skimontur erschienen war. Zwischen diesen ungleichen Rivalen sollte es nun über den schneebedeckten Gipfeln von Davos zum Showdown kommen. Streitthema war nichts Geringeres als das Wesen der Menschen und die Aufgabe der Philosophie. Für Cassirer war der Mensch ein kulturbildendes Wesen, das Fragen stellt und Antworten in Moral und Ethik findet. Heidegger winkte ab. Ethik und Wahrheit seien nichts weiter als menschengemachte Illusionen, die darüber hinwegtrösten sollen, dass es kein ewiges Leben gebe. Der Humanist Cassirer war hingegen überzeugt, dass der Mensch durch den schöpferischen Prozess in der Unendlichkeit aufgehen könne. Indem er künstlerische und kulturelle Symbole erschaffe, überwinde er seine Sterblichkeit. Darüber konnte Heidegger nur den Kopf schütteln. Nicht die Kultur, sondern Angst und Tod seien die Grundlage der menschlichen Erfahrung. Der Mensch müsse sich seiner Furcht und metaphysischen Bedeutungslosigkeit stellen, um wahrhaft frei zu werden. Die Aufgabe der Philosophie sei es folglich, den Menschen mit der unausweichlichen Härte seines Schicksals zu konfrontieren. Cassirer widersprach entschieden. Er sah den Sinn der Philosophie gerade darin, dem Menschen zu helfen, seine Ängste abzustreifen, ihn zu erheben und zu befreien. Die zwei konnten sich einfach nicht einigen. Zu unterschiedlich waren ihre Weltbilder. Vor allem Heidegger ließ ungern andere Meinungen gelten. Er wollte der unangefochtene Anführer einer philosophischen Revolution sein und das menschliche Dasein für immer verändern. Blink Nummer 2. Der Karrierephilosoph Martin Heidegger wollte den Menschen einen metaphysischen Schrecken einjagen. Ich glaube, den inneren Beruf zur Philosophie zu haben. So die selbstbewusste Überzeugung des aus einfachen Verhältnissen stammenden Martin Heidegger. Und so machte er sich auf, um mit einer völlig neuen Art des Denkens Karriere zu machen. Als er im Alter von 29 Jahren seine erste Vorlesung hielt, forderte er die Studierenden auf, sich einmal die Worte »Es gibt etwas« auf der Zunge zergehen zu lassen. War es nicht schier unglaublich, dass die Menschen und die Welt überhaupt da waren? Dass überhaupt etwas existierte? Aufgabe der Philosophie sei es, fuhr Heidegger fort, diese Ungeheuerlichkeit freizulegen. Aufgabe des Menschen sei es wiederum, sich den Stürmen des Lebens in existenziellen Extremsituationen auszusetzen. Nur wer Not und Schmerz nicht scheue, könne das Geheimnis der Welt am eigenen Leibe erfahren und den Weg in die Eigentlichkeit finden, wie Heidegger den Zustand eines intensiv erlebten Daseins nannte. Voraussetzung dafür ist laut Heideggers Philosophie, dass sich der Mensch seiner Sterblichkeit bewusst wird. Er muss akzeptieren, dass ihn irgendwann der Tod holt und es keine Hoffnung auf ein Weiterleben im Jenseits gibt. Nur wer unerschrocken in den gähnenden Abgrund seiner Existenz blickt, ist frei, das Leben voll auszukosten. Dieser Version von Carpe Diem blieb Martin Heidegger unerschütterlich treu. Er war ein Mann der Tat, redegewandt und charismatisch. Unverdrossen kletterte er die Karriereleiter hinauf und verfasste in nur 11 Monaten sein Hauptwerk »Sein und Zeit«, mit dem er sich die ersehnte Professur in Marburg und später in Freiburg sicherte. Dort wurde Heidegger für die Studierenden in kürzester Zeit zum akademischen Superstar. Stets war er von Bewunderern umringt, die wie berauscht an seinen Lippen hingen. Mit seiner metaphysischen Radikalität hatte er den Nerv der Zeit getroffen. Gerade die Jugend der Weimarer Republik brannte darauf, sich der Eigentlichkeit hinzugeben. Auch Heidegger selbst gönnte sich hin und wieder eine Portion Eigentlichkeit. Um sich lebendig zu fühlen und vom Schreiben zu erholen, hackte er Holz, fuhr Ski oder unternahm ausgedehnte Wanderungen durch seinen geliebten Schwarzwald. Doch noch lieber jagte er außerehelichen erotischen Abenteuern nach. So unterhielt er lange eine heimliche Liebesbeziehung mit seiner Studentin Hannah Arendt, die später selbst als Philosophin weltberühmt wurde. Von den identitätsstiftenden Katastrophen, die Heidegger so bilderreich in seinen Vorlesungen heraufbeschwor, blieb er persönlich weitestgehend verschont. Sein Traum, es als Denker zu Ruhm und Ansehen zu bringen, war erfüllt. Auch Ernst Cassirer hatte es im deutschen Universitätswesen weit gebracht. Anders als Heidegger plädierte er jedoch für ein gemäßigtes Leben in bürgerlicher Beschaulichkeit. Blink Nummer 3. Der Humanist Ernst Cassirer warb für eine Philosophie der Vielfalt. Nach dem Vorbild seiner geistigen Leitsterne Goethe und Kant bewahrte Ernst Cassirer stets Haltung. So auch im Januar 1919, als in der Berliner Humboldt-Universität inmitten seiner Vorlesung plötzlich der Strom ausfiel. Während der anhaltenden Straßenkämpfe, die in der jungen Weimarer Republik zum Alltag gehörten, war eine elektrische Leitung durchschossen worden. Cassirer fuhr ungerührt mit seinem Vortrag fort und beendete die Vorlesung im Dunkeln. Woher nahm er diese Kontenance? Womöglich schöpfte er dabei aus seinem unerschütterlichen Glauben an das Gute im Menschen. Das menschliche Wesen war für Cassirer weitaus weniger rätselhaft als für viele andere Philosophen vor und nach ihm und offenbarte sich schlicht in der Summe seiner Handlungen und Werke. Für Cassirer unterschied sich der Mensch vom Tier hauptsächlich durch die Fähigkeit, seine Erfahrungen in Symbole zu transformieren. Indem der Mensch Kunst, Wissenschaft und Religion erschaffen hatte und praktizierte, begriff und gestaltete er die Welt. Dabei waren für Cassirer sämtliche Formen der Weltgestaltung gleichwertig. Ob man sich die Welt nun mit Astrophysik oder anhand von Horoskopen erklärte, war einerlei. Hauptsache, man lernte voneinander. Die Philosophie sollte die unterschiedlichen menschlichen Kulturen denn auch miteinander versöhnen, statt fieberhaft nach dem einen alleingültigen Welterklärungsmodell zu suchen. Aus dieser Utopie menschlicher Verbundenheit zog Cassirer viel Kraft. Zeitgenossen beschrieben ihn als extrem gebildet, liebenswürdig und uneigennützig. Die tägliche Straßenbahnfahrt nutzte er stets, um im Stehen zu lesen und zu arbeiten. Hinsetzen kam für ihn nicht in Frage, denn andere bräuchten sicher nötiger einen Sitzplatz als er. Doch noch lieber als in der Straßenbahn arbeitete er in der Hamburger Bibliothek des Privatgelehrten Abi Warburg. Dort waren die Bücher weder alphabetisch noch chronologisch sortiert, sondern nach thematischer Verwandtschaft. In diesem Aufbau sah er eine Versinnbildlichung seines eigenen Denkens, demzufolge nicht nur die verschiedenen kulturellen Techniken einander ähnelten, sondern auch sämtliche Kulturen an sich. Und so wurde die Warburg-Bibliothek zu seinem zweiten Zuhause, wo er über Jahre hinweg jede freie Minute verbrachte, um an seinem Hauptwerk der dreibändigen Philosophie der symbolischen Formen zu arbeiten. Nach dessen Vollendung wurde Cassirer 1929 zum ersten jüdischen Direktor der Universität Hamburg gewählt. Obwohl seine Antrittsrede von nationalsozialistischen Gruppierungen gestört wurde und er zunehmend antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt war, bewahrte er sich seinen Optimismus. Irgendwann, so hoffte er, würden Humanismus und Bildung über die menschliche Zwietracht triumphieren. Eine solche Zuversicht ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass der Erste Weltkrieg wenige Jahre zuvor ganz Europa politisch wie geistig in Schutt und Asche gelegt hatte. Viele von Cassirers Zeitgenossen hatten angesichts der verstörenden Kriegserfahrung jeglichen Glauben an die Menschheit verloren. So auch Ludwig Wittgenstein, der als Soldat an der vordersten Front gedient hatte. Blink Nummer 4. Ludwig Wittgenstein war ein rätselhafter Einzelgänger, der die Grenzen menschlicher Erkenntnisfähigkeit auslotete. Als Ludwig Wittgenstein 1919 endlich aus italienischer Kriegsgefangenschaft in den Schoß seiner Wiener Familie zurückkehrte, tat er etwas völlig Unerwartetes. Er überschrieb sein gesamtes Hab und Gut an seine Geschwister. Die verstanden die Welt nicht mehr, denn in ihren Augen beging er finanziellen Selbstmord. Die Wittgensteins gehörten zu den reichsten Familien Europas und ihren Kindern standen sämtliche Türen offen. Ludwigs außergewöhnliche geistige Begabung war mit allen Mitteln gefördert worden und nach einem glänzenden Studienabschluss in Cambridge wartete die intellektuelle Elite gespannt auf den nächsten Schritt des Wunderkindes. Doch was tat Wittgenstein? Er entschied sich, Wohlstand und Philosophie den Rücken zu kehren. Wie kam er zu diesem radikalen Entschluss? Zunächst einmal hatte ihn der Krieg schwer traumatisiert. Angesichts des Grauens auf dem Schlachtfeld erschienen ihm die akademischen Luftschlösser der Philosophie sinnlos. Außerdem hatte er die langen Nächte in den Schützengräben genutzt, um eine umfassende philosophische Abhandlung zu verfassen. Seiner Meinung nach hatte er darin bereits alle wesentlichen Probleme der Philosophie gelöst. Mit dieser Ansicht stand er allerdings ziemlich alleine da. Zwar war die philosophische Fachwelt fasziniert von Wittgensteins Tractatus Logico-Philosophicus, doch außer ihm selbst verstand niemand das komplizierte mathematische Zahlensystem, nachdem er seine Sätze nummeriert hatte. Auch sprach er in so rätselhaften Bildern, dass sich die akademische Elite bis heute die Zähne daran ausbeißt. Dabei wollte Wittgenstein eigentlich nur erklären, warum es unmöglich ist, dem Geheimnis des Daseins denkend auf die Schliche zu kommen. Es offenbart sich dem Menschen nur in Momenten der Todesgefahr, kann jedoch mit keiner Theorie der Welt entschlüsselt werden. Von daher ist es sinnlos, über den Sinn des Lebens nachzudenken. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, schlussfolgerte Wittgenstein pragmatisch und packte seine Koffer, um als einfacher Dorfschullehrer in der österreichischen Provinz ein neues Leben zu beginnen. Aber auch dort verstand man ihn nicht. Die Dorfbewohner von Trattenbach gingen auf Abstand zu dem Sonderling aus der Stadt, der immer ein wenig müffelte, weil er nur selten die Kleidung wechselte. Und so hatte der als schwierig und nachtragend geltende Wittgenstein kaum Freunde. Seit seine Jugendliebe David Pinsent bei einem Unfall ums Leben gekommen war, litt er unter quälender Einsamkeit. Es sei, als wäre er durch eine Scheibe von seinen Mitmenschen getrennt, klagte Wittgenstein seiner Schwester sein tiefes Leid. Auch sein philosophisches Werk lässt sich mit dem Bild der trennenden Glasscheibe gut beschreiben. Wie sehr sich der menschliche Verstand auch plagt, er wäre niemals imstande, seine eigenen Grenzen zu überwinden. Für Wittgenstein glich der Mensch einer Fliege im Fliegenglas, die den Weg ins Freie nicht findet. Obwohl er sich sehnlich wünschte, sein Traktatus möge den Menschen die Augen öffnen, bezweifelte er, dass diese überhaupt zu wahrer Erkenntnis fähig seien. Blink Nummer 5. Der Bohemier Walter Benjamin war ein scharfsinniger Beobachter des Zeitgeists. Heute ist Walter Benjamin weltberühmt. Doch zu Lebzeiten war sein Alltag als Freiberufler alles andere als ruhmvoll. Weil das nötige Vitamin B fehlte, blieben Erfolg und Anerkennung aus. Noch dazu nervten die Eltern und drohten, den Geldhahn abzudrehen. Kurz, er lebte von der Hand in den Mund, war chronisch pleite und befand sich ständig am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Was nach dem prekären Lebensstil eines Millennials mit künstlerischen Ambitionen klingt, war für Walter Benjamin schon in den 1920er Jahren bittere Realität. Zwar entstammte Benjamin einer wohlhabenden Berliner Bürgerfamilie, doch seinem Vater missfielen die philosophischen Ambitionen des verträumten Sohnes und so knauserte er mit finanziellen Zuwendungen. Er hätte seinen Sohn lieber als Bankangestellten gesehen, statt als Doktoranden einer brotlosen Geisteswissenschaft. Doch Benjamin verdingte sich lieber als freier Journalist. Das sauer verdiente Geld gab er allerdings schnell wieder aus. Im Berliner Nachtleben, in Pariser Freudenhäusern oder für seine umfangreiche Privatbibliothek. In der übrigen Zeit zerbrach sich Benjamin genau wie Heidegger und Wittgenstein den Kopf darüber, wie der Mensch zu wahrer Erkenntnis gelangen könnte, und entwickelte einen ungewöhnlichen Ansatz. Benjamins Weg zur Wahrheit führte nämlich weder übers Denken noch übers Machen, sondern übers Betrachten. Nehmen wir als Beispiel die Betrachtung eines Kunstwerks. Dabei verändern sich Benjamin zufolge sowohl der Betrachter als auch das Kunstwerk selbst. Denn durch unsere Gedanken verleihen wir dem Kunstwerk eine Bedeutung. Das mit unseren Assoziationen aufgeladene Objekt wiederum regt bei jeder Betrachtung aufs Neue die Fantasie an. So sind die Gedanken im ständigen Wandel begriffen und führen uns zu tiefer Selbsterkenntnis. Der wohl tiefgreifendste Wandel in seinem eigenen Leben begegnete Walter Benjamin in Gestalt der lettischen Schauspielerin Asia Lassis. Er lernte sie auf der italienischen Insel Capri kennen, wo er eigentlich ungestört hatte schreiben wollen. Doch der Arbeitsaufenthalt wurde schnell zum Liebesurlaub. Lassis war glühende Kommunistin und steckte Benjamin mit ihrer Begeisterung an. In der Folge verlor dieser das Interesse an der Kunstbetrachtung und widmete seine Aufmerksamkeit fortan der Beschreibung scheinbar profaner Alltagsphänomene. Benjamin besaß die einzigartige Gabe, anhand der Beschreibung einzelner Dinge die Essenz eines ganzen Zeitalters zu diagnostizieren. Bestes Beispiel dafür ist sein unvollendet gebliebenes Werk »Passagen«, in dem er die Pariser Einkaufspassagen als Ausdruck des materialistischen Geistes der Moderne skizziert. So entwickelte er sich unter dem Einfluss der Geliebten vom feinsinnigen Kunstbetrachter zum subtilen Kapitalismuskritiker. Allerdings konnte sich Querdenker Benjamin mit diesem revolutionären Ansatz nicht im Universitätsbetrieb etablieren. Zu eigenwillig war der Stil seiner Beschreibungen, die selbst eher einem Kunstwerk glichen als einer wissenschaftlichen Abhandlung. Er blieb ein Suchender ohne festen Wohnsitz oder finanzielle Sicherheit. So vagabundierte Benjamin als Berufsbohemier durch Europa, Ernst Cassirer entspannte sich in der Bibliothek, Martin Heidegger fuhr Ski und Ludwig Wittgenstein brachte Grundschulkindern das Alphabet bei. So unterschiedlich die vier Philosophen auch waren, zumindest in einem Punkt waren sie sich dennoch einig. Sie alle erkannten in der Sprache die herausragendste Eigenschaft des Menschen, welche es genauer zu untersuchen galt. Blink Nummer 6. Für alle vier Philosophen war der Mensch ein Wesen der Sprache. Wittgenstein, Heidegger, Kassierer und Benjamin teilten die Überzeugung, dass Sprache weitaus mehr sei als ein bloßes Medium zur Kommunikation. In ihren Augen war Sprache ein Instrument, mit dem der Mensch seine Welt formt und gestaltet. Für Ernst Kassierer war Sprache neben Kunst, Musik, Mathematik und Religion eine der wichtigsten symbolischen Formen, mit denen sich der Mensch Zugang zur Welt und zu sich selbst verschafft. Er selbst beherrschte außer Englisch und Französisch auch Sanskrit und Chinesisch. Überhaupt war Kassierer der Meinung, dass das Wesen eines Menschen erst durch Sprache gebildet wird. Wenn ein Kleinkind seine ersten Laute und Worte von sich gibt, forme sich dadurch sein Geist und seine Persönlichkeit. Auch für Walter Benjamin war Sprache sein täglich Brot. Er liebte französische Literatur und überbrückte finanzielle Notlagen, indem er Gedichte von Baudelaire ins Deutsche übersetzte. Die Poesie war für ihn das wahre Wesen der Sprache, weil sie den verborgenen Wesenskern der Dinge in Worte zu kleiden versuchte. Die Sprache von Poeten war für ihn die Sprache Gottes, eine allen menschlichen Nationalsprachen überlegene Ursprache. Auch Philosophen sollten danach streben, sich der göttlichen Sprache anzunähern. Sprechen war für Benjamin nichts anderes als die Suche nach Gott. Auch Heidegger befand sich auf der Suche, und zwar nach neuen Worten. Wenn der Mensch angeregt durch die Philosophie neue existenzielle Erfahrungen machen sollte, brauchte es dafür auch eigene Begriffe. Daher wimmelten seine Vorträge nur so von mystischen Wortschöpfungen wie Geworfenheit und Gemeinigkeit. Sie verfolgten alle denselben Zweck, dem Menschen eine völlig neue Erfahrung des Daseins zu bescheren. Pessimist Wittgenstein blieb skeptisch, was die Möglichkeiten der philosophischen Sprache anging. Mehr noch, er sah darin einen peinlichen Irrtum. Lediglich die Welt der Tatsachen lasse sich mit Sprache beschreiben. Das aber sei Aufgabe der Naturwissenschaften und nicht der Philosophie. Wolle man über Metaphysik sprechen, überschreite man die Grenzen des Sagbaren. Die Philosophie müsse daher den Irrtum der Sprache offenlegen, damit die Menschen aufhörten, den Sinn des Lebens mit Worten festnageln zu wollen. Das Verhältnis von Philosophie und Naturwissenschaft beschäftigte alle vier Denker. In Deutschland hatte man lange an die Philosophie der Aufklärung geglaubt, das in der menschlichen Vernunft das Allheilmittel sah. Doch die Schrecken des Krieges hatten diese Auffassung gehörig ins Wanken gebracht. Vor allem die junge Generation der Kriegsheimkehrer bezweifelte, dass der menschliche Verstand wirklich immer die besten Entscheidungen traf. Wozu also noch Philosophie? Blink Nummer 7. Heidegger, Benjamin und Wittgenstein hegten tiefes Misstrauen gegen die moderne Naturwissenschaft. Nicht nur der Krieg hatte das Weltbild der jungen Philosophen nachhaltig erschüttert. Auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse rüttelten am Thron der Philosophie. Einsteins 1905 erschienene Relativitätstheorie, die Freudsche Psychoanalyse und Darwins Evolutionstheorie warfen schon länger die Frage auf, ob die Philosophie im 20. Jahrhundert nicht längst überholt sei. Der selbstbewusste Heidegger ließ sich von solchen Einwänden nicht einschüchtern. Er warf der Moderne im Gegenteil sogar vor, einen rein theoretischen Zugang zur Welt zu haben. So versperre die Wissenschaft dem Menschen die Pforte zum unverfälschten Dasein und halte ihn in oberflächlicher Selbstvermeidung gefangen. Auch Poesieliebhaber Benjamin hatte der Naturwissenschaft gegenüber massive Bedenken und sah in ihr einen fatalen Abkürzungsversuch, um Erkenntnis zu erzwingen. Er glaubte nicht an Forschung, sondern an Offenbarung. Nur wer geduldig lauscht und betrachtet, so Benjamin, werde die Dinge sprechen hören und ihr Geheimnis enthüllen. Doch der Fortschrittsglaube hatte Benjamins sprechende Natur verstummen lassen und den Menschen von seiner Umwelt entfremdet. Aus persönlichem Protest gegen die Entzauberung der Welt schrieb Benjamin deshalb am liebsten beschreibende Skizzen und Fragmente. Auf keinen Fall wollte er sich der trockenen Argumentationsweise linearer Logik schuldig machen. Dem skeptischen Wittgenstein konnte man es nicht recht machen. Zwar hatte er höchst selbst die Philosophie für überflüssig erklärt, aber die Wissenschaftsgläubigkeit der logischen Empiristen gefiel ihm ebenso wenig. Dieser Wiener Philosophenclub hatte metaphysischen Spekulationen den Kampf angesagt und umwarb Wittgenstein als intellektuellen Führer. Doch der lehnte dankend ab und wandte sich stattdessen der Architektur zu, indem er für seine reiche Schwester ein Wohnpalais entwarf. Das Haus Wittgenstein in der Wiener Kundmanngasse wurde ein schmuckloses, würfelförmiges Gebäude, hinter dessen winzigen Fenstern Eisenwände das Innere vor neugierigen Blicken schützten. Der seltsam unnahbare Klotz ist bis heute das perfekte Sinnbild für das unlösbare Rätsel des Wittgensteinschen Denkens. Und wie stand es um Cassirer? Der erwies sich auch in dieser Frage als ewiger Optimist. Im Gegensatz zu seinen zweifelnden Kollegen sah er in der Naturwissenschaft eine großartige Chance, Grenzen zu überwinden und die Möglichkeiten der Selbstgestaltung zu erweitern. Schließlich hatte die Erforschung der Naturgesetze den Menschen schon mehrfach befähigt, Unmögliches möglich zu machen. So war es ihm zum Beispiel gelungen, die Gesetze der Schwerkraft zu überwinden und zu fliegen. Die Bürger der krisengebeutelten Weimarer Republik hatten allerdings andere Sorgen als den Traum vom Fliegen. Seit 1918 wagte man in Deutschland zum ersten Mal echte Demokratie. Doch die war in der Bevölkerung heftig umstritten. Wie standen Cassirer, Heidegger, Wittgenstein und Benjamin zur politischen Zukunft Deutschlands? Blink Nummer 8. An der politischen Zukunft Deutschlands schieden sich die philosophischen Geister. 1928 war die Lage der jungen Weimarer Republik ziemlich prekär. Ein Reichskanzler nach dem anderen hatte hingeschmissen. Außerdem machten Hunger und Arbeitslosigkeit den Bürgern zu schaffen. Hinzu kamen nationale Ressentiments, denn viele Deutsche hielten die Demokratie für ein erzwungenes, undeutsches Importprodukt der verhassten Siegermächte des Ersten Weltkriegs. Inmitten dieser angespannten Atmosphäre sollte Ernst Cassirer zum Jubiläum der Weimarer Verfassung eine Rede halten. Darin bewarb er das philosophische Erbe Immanuel Kants als politisches Gegengift gegen die Demokratieverdrossenheit. Geschickt legte er dar, warum Kant selbst, der deutscheste aller deutschen Philosophen, einen republikanischen Staatsvertrag befürwortet hätte. Er versuchte also, die Demokratie als Errungenschaft deutscher Geistesgeschichte zu verkaufen und hoffte, den Querulanten so den Wind aus den Segeln zu nehmen. In einer Zeit des aggressiven Antisemitismus muss es den Juden Cassirer einiges an Mut gekostet haben, sich öffentlich als Verfassungspatriot zu outen. 5 Jahre später zwang ihn die Machtübernahme der Nationalsozialisten in die Emigration. Auch Heideggers politisches Bekenntnis hatte mit Mut zu tun. Wer den Sprung in die ungeschützte Eigentlichkeit wagen wollte, brauchte Courage. Solch ein heroischer Akt war allerdings die Sache eigenständiger Individuen. Eine demokratische Solidargemeinschaft würde da nur stören. Heidegger setzte auf radikale Vereinzelung und verglich den im echten Dasein angekommenen Menschen gerne mit seiner auf 1200 Höhenmetern gelegenen Hütte im Schwarzwald. Einsam den tosenden Elementen ausgesetzt, aber dennoch unerschütterlich. Erst im Angesicht von Not und Gefahr würde sich die ungezügelte Größe des Daseins offenbaren. Sind das bloß harmlose Fantasien eines heimattümelnden Schwarzwaldromantikers oder klingt da ein philosophisches Plädoyer für einen weiteren Weltkrieg heraus? Wir wissen es nicht, doch fest steht, dass Heidegger später der NSDAP beitrat und unter Hitler zum Rektor der Freiburger Universität ernannt wurde. Unterdessen liebäugelte Benjamin damit, der kommunistischen Partei beizutreten. Doch war er zu sehr an die Rolle des außenstehenden Beobachters gewöhnt, um aktiv auf der politischen Bühne mitzumischen. Als Jude musste auch er Deutschland verlassen und ging ins französische Exil. Als die deutschen Truppen in Frankreich einmarschierten, floh er abermals und nahm sich 1940 aus Angst vor einer Auslieferung an die Nazis das Leben. Während Heidegger und Cassirer um die Zukunft Deutschlands rangen, beschäftigte sich Wittgenstein lieber mit dem Begriff der Unendlichkeit in der Mathematik. Den Menschen hatte er ohnehin nie viel zugetraut, also hielt er sich vom politischen Tagesgeschäft fern. Nach dem Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland packte auch er seine Koffer und ging zurück nach Cambridge, um dort an der Universität zu unterrichten. So genial sie auch waren, Den Lauf der Dinge konnten Heidegger, Cassirer, Wittgenstein und Benjamin nicht ändern. Trotzdem haben sie Geschichte geschrieben und den Kompass der Philosophie nach der Aufklärung neu kalibriert. Heute können wir auf diesen philosophischen Kompass zurückgreifen, um Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit zu finden, die ähnlich wie die 1920er Jahre tiefgreifende Veränderungen und Herausforderungen mit sich bringt. Auch wir erleben gesellschaftliche Spaltungen und den Aufstieg von Opportunisten und Demagogen, ringen um demokratische Grundrechte und werden von rasend schnellen technologischen Veränderungen überrollt. Uns beschleicht das dräuende Gefühl einer Zeitenwende, wie einst die vier Philosophen vor etwa 100 Jahren. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass der bürgerliche Professor Ernst Cassirer, der poesieaffine Beobachter Walter Benjamin, der rätselhafte Eigenbrötler Ludwig Wittgenstein und der charismatische Provokateur Martin Heidegger uns näher sind, als wir glauben. Diese vier Akrobaten des Geistes trugen die gleichen gesellschaftlichen Konflikte und intellektuellen Kämpfe aus, die uns auch 100 Jahre später noch bewegen. Unter dem Eindruck einer Zeitenwende zogen sie aus, die großen Fragen der Philosophie neu zu beantworten. Während Cassirer das Heil in Kultur und Humanismus suchte, wollte Heidegger den Menschen in Todesangst versetzen und ihn so den Sinn des Lebens am eigenen Leib spüren lassen. Wittgenstein hielt es für müßig, über Metaphysik zu sprechen, und Benjamin glaubte an Offenbarung durch Betrachtung. Mit ihrem philosophischen Schaffen bereiteten sie den geistigen Boden für das Denken der Moderne. Das waren unsere Blinks zu Zeit der Zauberer, das große Jahrzehnt der Philosophie 1919 bis 1929, von Wolfram Eilenberger.